Ein bisschen Sauerteig ist das Thema, weil in der Bibel oft einmal das Bild des Sauerteigs benutzt wird, um geistliche Dinge darzustellen. Das hat auch Jesus geliebt, natürliche, einfache Dinge des Alltags zu benutzen, in einem Gleichnis den Menschen geistliche Dinge mitzuteilen, sie zu lehren, weil da kann man sich es vielleicht besser vorstellen oder man kann es leichter merken, als wenn irgendein hochtheologisches Thema da breit getreten wird. Er hat einfach ganz normale, alltägliche Dinge benutzt. Und er sagte zu seinen Jüngern und auch zu den allen anderen Leuten, die ihm zugehört haben, er hat es nicht bloß gesagt, er gebot ihnen und sprach: Seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Also es ist schon fast ein Gebot, er hat es, ein Nachdruck hat er das gesagt. Seht zu, hütet euch vor diesem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Im anderen Evangelium sagt er, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Die Theologen, die gescheiten Leute, die Schriftgelehrten, die Hochstudierten, weil in der Regel die Leute ja so geprägt sind, was der sagt, der muss es ja wissen. Der Doktor muss es ja wissen, der Pfarrer muss es ja wissen, der Professor XY muss es ja wissen, der hat ja das schließlich studiert und gelernt, der muss es ja wissen. So sind die Leute, die meisten zumindest, manche gibt es, die sind gerade anders. Und Jesus sagt, da müsst ihr aufpassen. Gerade wenn es in Bezug geht um Glaubenslehren oder religiöse Dinge. Hütet euch vor dem, was nicht stimmt. Wenn die was Wahres gesagt hätten, dann wäre es eh in Ordnung. Aber wir sollen uns hüten vor ihr Lehren, will er damit sagen. Weil das nicht gut ist für unser Glaubensleben. Im folgenden Vers heißt es dann, da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig der Brote, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Dass es nicht um das geht, Sauerteig der Brote, weil sie dachten ja, oje, wir haben keine Brote dabei, was machen wir denn bloß? Und Jesus hat nicht von den Broten gesprochen. Und dann haben sie es kapiert. Er spricht ja nicht vom Brot und von diesem Sauerteig, sondern von der Lehre der Pharisäer und der Sadduzäer. Und auch der Paulus greift dieses Gleichnis mit dem Sauerteig auf. Im Galaterbrief schreibt er Kapitel 5, Vers 7 bis 9. Ihr lief gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Die Überredung, da meint er die Überredung zurück zum Gesetz, wenn man den ganzen Absatz liest. Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft, also nicht von Gott. Und er sagt, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ein bisschen was vom Gesetz und dann noch ein bisschen was vom Gesetz halten und in kurzer Zeit haben wir wieder das ganze Gesetz. Also, Gesetz ist vorbei und lasst euch nicht überreden, Gesetzeswerke tun zu müssen, um irgendwie gerechtfertigt zu werden, um vor Gott gut dazustehen. Das will der Paulus damit sagen. Und auch nicht ein bisschen was, weil ein Sauerteig ist meistens bloß ein kleines bisschen vom Teig. Der kommt da rein und was passiert? Der ganze Teig wird sauer. Stimmt, oder? Und so sollen wir uns, unsere Herzen und unseren Verstand hüten vor ein klein bisschen Irrlehre, weil es nicht gut ist für uns. Im Brief an die Korinther steht auch noch mal was vom Sauerteig. Da schreibt der Paulus, euer Rühmen, und da war Unzucht in der Gemeinde, euer Rühmen ist nicht gut. Also ihr braucht euch nichts einbilden sozusagen. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Das bezieht sich in dem Vers auf die Gemeinde. Ja, wenn ein paar dabei sind, die jetzt da in Unzucht leben und das, man lässt es gewähren, dann zieht sich das mit der Zeit durch die ganze Gemeinde durch. Nicht, dass die ganze Gemeinde plötzlich in Unzucht fällt. Das ist nicht gemeint, aber der Segensfluss wird für die ganze Gemeinschaft letztendlich ein Stück weit gehindert und blockiert. Und deshalb sollen wir auch uns, aber auch Gemeinschaften von Sauerteig bewahren. Er schreibt ja weiter, fegt den alten Sauerteig aus. Ja, der muss weg. An einer anderen Stelle sagt Paulus, tut den Bösen aus eurer Mitte hinaus. Das passt einfach nicht für die Gemeinde der Heiligen. Ich meine, wenn Neue kommen, die sind von der Welt beschmutzt und die müssen erst was lernen. Das ist ein bisschen was anderes. Aber Leute, die dann schon Jahre in der Gemeinde sind, aber keine Frucht der Buße, das Modewort Buße, keine Frucht der Buße da ist, sprich, die sich nicht verändern und in ihren Unzucht oder in irgendeinen anderen Sünden, Habsucht und Pipapo, weiterleben, dann muss man irgendwann schon mal sagen, so geht es auf Dauer nicht. Wir sind hier die Gemeinde Gottes, die Gemeinde der Heiligen und wenn er uns geheiligt hat, dann muss das auch im Leben sichtbar werden. Es muss Frucht der Heiligkeit hervorkommen. Und damit das geschehen kann, deshalb sollen wir uns hüten vor solchen Irrlehren. Wiederum in einem anderen Evangelium sagt Jesus vom Sauerteig der Pharisäer und spricht dann, das heißt, vor der Heuchelei sollen wir uns hüten. Und was ist jetzt eine Heuchelei? Das bedeutet für mich, nach außen ein anderes, geschöntes Bild von sich geben, als was das, was im Inneren tatsächlich abläuft. Das ist Heuchelei. Tut vorn raus recht schön und freundlich, und dreht sich um und haut dir eine drüber. Das ist für mich Heuchelei. Oder drüber hauen ist vielleicht ein schlechter Vergleich. Oder geht zum anderen und sagt irgendwas Schlechtes über dich. Oder lügt. Oder ja, das ist Heuchelei. Und von dem sollen wir uns auch hüten. Das heißt, vor den Heuchlern, weil das sind gefährliche Leute, aber auch, um nicht selber ein Heuchler zu werden. Das ist wichtig. Wir sollen einfältig sein, ehrlich sein, aufrichtig sein und das, was wir sagen, so meinen, so sagen und dann passt es. Jesus sagt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein und alles dazwischen drin ist vom Bösen. Also sag Ja und sag Nein und steh dazu und sei einfach echt und ehrlich und nicht zweiseitig. Vorne schön, freundlich und hinten rum ganz anders. Das ist Heuchelei. Vor dem sollten wir uns hüten. Die Indianer haben gesagt, der spricht mit gespaltener Zunge. Ja, das ist den ja der Ausdruck, wenn für einen Heuchler. Jesus nennt die Heuchler auch übertünchte Gräber oder Wölfe im Schafspelz. Was ist ein übertünchtes Grab? Die haben es früher mit so einem weißen Kalkzeug bemalt, das schön ausgeschaut haben. Heutzutage macht man einen ganz teuren, blitzblanken Grabstein drauf. Und was ist drin im Grab? Man grabt es nicht auf, weil es unangenehm ist. Also wir wissen, es ist Totengebein drin, es stinkt vielleicht, es fault, es ist einfach nichts Gescheites. Und so hart drückt Jesus das aus. Ihr seid übertünchte Gräber. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll von toten Gebeinen und aller Unreinigkeit sind. Es kommt nicht darauf an, wie ein Mann daherkommt oder eine Frau, wie schön gekleidet, welchen feinen Zwirn, welche schöne Krawatte oder das schöne Kleid oder der lange Talar oder was weiß ich alles. Das zählt vor Gott nichts. Er sagt, wenn einer in Gemeinde kommt mit einem schönen Gewand, dann sollst du nicht besser behandeln wie den anderen, der mit einem zerrissener kommt. Weil Gott schaut auf den Menschen, da sind alle gleichwertig und er schaut vor allem auf das Herz und nicht auf den Anzug. Ja, und dann ist er gerecht, finde ich. Dann, das ist einfach unser Gott. Der ist so, der liebt jeden gleich. Aber die Menschen sind nicht so. Die Menschen glauben lieber dem, der vielleicht mit einem schönen Gewand vorn steht, der vielleicht was hermacht und schön reden kann. Das ist das, auf das die Menschen schauen. Und das ist verkehrt. Es kann jemand totalen Blödsinn erzählen, lügen wie gedruckt und trotzdem sich das noch was anhören. Manche Politiker können das gut, ohne jetzt die anzugreifen, aber es ist halt oft so, wenn man sagt, wie es ist, es wird viel geredet, vieles stimmt nicht, meistens stimmt nicht, es ist in ein paar Tagen schon wieder ganz anders. Aber sie können das reden, sie können das, ja, muss man so stehen lassen, aber ich würde sagen, übertünchte Gräber, Wölfe im Schafspelz, ist nicht weit weg von solchen Leuten. Und Jesus sagt selber, hütet euch vor diesen Leuten, vor falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Ja, die Wahrheit aber, das Echte, finden wir in Gottes Wort. Das finden wir, wenn wir Jesus suchen, wenn wir schauen, was er wirklich gesagt hat, was wir tun sollen, was wir lassen sollen, was wir glauben sollen, was nicht stimmt. Das steht alles in unserer Bibel drin. Und wenn du mal eine Stelle findest, die du jetzt nicht ganz verstehst, dann lass das stehen. Verstehst du es halt eben momentan nicht. Es kann ja sein, dass du erst 2, 3 andere Bibelstellen verstehen lernen musst. Und wenn du die geschnallt hast, dann ist dir die andere plötzlich auch sonnenklar. Es ist ja so. Der Geist der Wahrheit leitet uns in alle Wahrheit. Ja. Nicht der Sauerteig, sondern der Heilige Geist, der uns gegeben ist, er schlüsselt das Wort auf. Das richtige Wort zur richtigen Zeit. Sauerteig, würde ich sagen, ist alles, was nicht der Wahrheit entspricht. Der Wahrheit Gottes meine ich jetzt. Und vor dem sollen wir uns einfach hüten. Ich möchte aber jetzt nicht eine Liste aufführen, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was ist Wahrheit, was ist Lüge, was ist Sauerteig. Das muss ja jeder selber finden, wenn er seine Bibel studiert und wenn er darüber nachdenkt. Das wäre jetzt eine kurze Information und morgen wäre es wieder alles vergessen. Wenn du aber selber drauf kommst, aha, ja so meint er das, so ist es, dann ist das ein Stück Offenbarung. Und dann weißt du das in 2, 3 Jahren immer noch. Eine Offenbarung vergisst du nicht mehr. Aber außer das kommt der Sauerteig, so richtig dicke rein. Dann kann man es wieder vergessen. Aber normalerweise vergisst du eine Offenbarung nicht, weil die steckt in deinem Geist. Und da ist die abrufbar. Deshalb ist es wichtig für uns, uns selber mit der Bibel auseinanderzusetzen und was zu lernen und Offenbarung zu bekommen. Und die ganzen Lehrbücher sind gut und wirklich gut. Aber wenn die Lehrbücher der Abkürzungsweg ist an der Bibel vorbei, dann stelle ich es ein bisschen in Frage. Das muss die Waage sich halten, dass die Bibel und die ganzen Lehren zusammenpassen, dass eine Offenbarung wird. Weil die Leute, die die Bücher geschrieben haben, die schreiben es in der Regel, weil sie Offenbarung bekommen haben und sie teilen das mit. Das heißt aber noch lange nicht, wenn du das Buch liest, dass du dieselbe Offenbarung hast. Du hast zwar dieses Wissen jetzt, aber noch nicht die Offenbarung. Die Offenbarung kriegst du von ihm. Du tust dich vielleicht leichter, wenn es der andere auch geschrieben hat und es auch so erfahren hat, die Offenbarung, die vielleicht bei dir anklopft und du die noch abweist, weil du es vom Verstand her einfach noch nicht nehmen kannst. Und dann liest du das in einem anderen Buch, bei dem war es auch so. Ah ja, dann ist ja das doch richtig. Und dann kannst du es vielleicht besser annehmen. Also diese Bücher sind alle zur Unterstützung der Bibel. Das ist wichtig. Es gibt nicht eine Abkürzung an der Bibel vorbei. Das war eine Sackgasse. Und die Informationen, die sind halt ganz schnell wieder vergessen. Also du musst schon deine Bibel kennen. Du musst sie studieren und richtiggehend hineinschreiben in deinen inneren Menschen, in deinen Geist, in dein Herz. Denn dann ist abrufbar. Dann kommt die Situation, die dich vielleicht ein wenig herausfordert und der Verstand sagt, oi, jetzt passiert das und das und das und das. Die ganze Liste kommt automatisch. Und dann brauchst du den Geist in dir und abrufbar, was sagt Gott in dem Fall? Das ist ganz wichtig. Was sagt Gott zum Problem? Weil das Problem schreit sowieso gleich riesengroß. Und wenn du aber dein Herz mit Sauerteig durchsäuert hast, dann ist das alles abrufbar, was der Sauerteig sagt. Das geht nicht, jetzt kommst du dahin und jetzt musst du ins Krankenhaus und jetzt geht was weiß ich was alles kaputt. Das kommt wie eine Liste. Und bei uns soll aber eine andere Liste kommen, die in unser Herz regelrecht eingefräst wurde. Was Gott zu dem sagt, was dass wir sagen können im Fall, es steht geschrieben. Und dabei dann auch bleiben, ja, es ist oft, ja, es steht geschrieben. Und dann kommt die andere Liste wieder, oh, aber das und das und das. Wir kennen diesen Kampf, der da abläuft. Wir kennen den sogar sehr gut. Und dann muss man sich entscheiden, wem glaube ich jetzt? Dem, was geschrieben steht, oder der Liste, die dir das Problem auflistet? Und dann ist Hartnäckigkeit. Hartnäckigkeit ist dann der Partner deines Glaubens. Eine Viertelstunde glauben und dann ins Loch, ist ja schon mal gut, eine Viertelstunde. Aber wir sollen so lange glauben, bis die andere ins Loch geht. Die Liste, der Sauerteig, der versucht, uns einzunehmen und festzuhalten und fertig zu machen und was weiß ich alles. Und dann steigt plötzlich innen einer auf. Innere Kraft. Boah, und jetzt erst recht. Und Freude kommt dazu. Und der Herr ist der Sieger. Das sind jetzt letztendlich zwei Seiten. Und das ist Offenbarung. Und das ist wichtig. Man versteht oft von Offenbarung, jetzt kriege ich eine riesen Offenbarung, so wumm, Erscheinung, und jetzt habe ich eine super Offenbarung. Das gibt es. Aber normal ist eine Offenbarung, du liest in der Bibel und sagst, so sagt Jesus, ja, das mache ich so. Nicht gleich das Riesentralala und sagen, ich habe nie eine Offenbarung. Nein, anderen haben alle Offenbarungen und ich habe keine. Die ganze Bibel ist voller Offenbarung. Man muss nur in aller Ruhe lesen, nachschauen, annehmen, darüber nachdenken, was bedeutet das, was heißt das für mich, was heißt das für die Situation. Und dann in die Bibel nach Gesetz lesen. Heute muss ich 2 Kapitel da lesen, morgen 2 Kapitel da. Sondern da kannst du mal suchen drin und dich vom Heiligen Geist vielleicht ganz unbewusst führen lassen. Und plötzlich schlägst du eine Seite auf und das ist die Antwort. Die Antwort auf meine Frage, auf mein Gebet oder auf mein Problem. Und das sollen wir behalten in unserem Herzen. Und wenn ihr Lehre ist wie Sauerteig und ein Herz durchsäuern kann, dann kann es genauso gut die Wahrheit. Wenn die Wahrheit eindringt, dann macht ihr das genauso wie der Sauerteig, aber zum Guten. Durchdringt dein Herz, durchdringt deinen Geist und macht Licht an, Spot an, Licht an. Und umso mehr Licht entsteht, umso eher und so leichter wirst du Offenbarung aus Gottes Wort bekommen können. Gut, Jesus hätte nicht nur Sauerteig sagen können, er hätte es auch ein bisschen drastischer ausdrücken können. Zum Beispiel hätte er sagen können, so ein kleines bisschen Gift, wenn du trinkst, dann stirbst. Er hat bloß gesagt, vom Sauerteig, so ein bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Klingt nicht so schlimm. Aber unterm Strich ist genau das Gleiche. Ein kleines bisschen Gift. Oder so ein kleiner Knollenblätterpilz, vielleicht noch gemischt mit einem Fliegenpilz. dann bist du weg. Und dieser Sauerteig der Irrlehre ist geistlich genauso tödlich wie so ein Gift. Deshalb gebot er, hütet euch vor diesem Sauerteig. Und das gilt uns heute noch genauso. Die Welt ist voll mit Sauerteig. Vielleicht ein bisschen moderner verpackt und ein bisschen schöner vom Sound her. Aber Sauerteig von A bis Z. Und nicht bloß religiöser. Auch jede Menge anderes Zeug. Was die Welt heute für modern anschaut, sagt Gott oft einmal, das ist Sünde. Jetzt haben wir die über entscheiden. Wem glaube ich? Will ich jetzt modern sein und der Welt gefallen? Oder vielleicht einmal altmodisch und Gott gefallen? Das ist der Unterschied. Von der Welt erntest du aber nichts Gescheites auf Dauer. Aber von Gott wirst du erben. Von Gott wirst du empfangen. Und dann kannst du wieder lachen. Also nicht unbedingt das, was modern ist, ist richtig. Und das, was alle sagen und tun, ist nicht unbedingt richtig. Das, was Gott sagt, ist die Wahrheit. Und das zu glauben und dem Raum zu geben und nach dem sich zu richten, das nennt man einfach Heiligung. Das ist ein komisches Wort, ne? Weil die Welt meint, die Heiligen sind die, die der Papst irgendwann heilig gesprochen hat. Ja, es ist ein Witz im Quadrat. Es ist eine Art von Sauerteig. Und das glauben die Leute. Weil der muss ja wissen. Der ist ja schließlich der Papst, ne? Gottes Stellvertreter auf Erden, sagt man. Und wenn das so wäre, dann müsste ich mich schon fragen, was hat sich Gott bloß für einen Stellvertreter ausgesucht? Und wenn schon der Stuhl von Petrus sein soll, der Nachfolger, dann müssen wir zumindest schauen, ja, was hat denn dann der Petrus eigentlich gesagt und getan, wenn man schon den Stuhl Petri beanspruchen würde. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Es geht nicht darum, irgendjemand schlecht zu machen, sondern es geht darum, Gott die Ehre zu geben und seine Wahrheit hochzuhalten. Das ist die Sache, die uns interessiert. Aber schon in den Sprüchen geht es um dasselbe Thema. Sprüche 4,23 lehrt uns, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Aus deinem Herzen, aus deinem inneren Menschen entspringt eine Quelle. Geistliche Kraft kommt da hervor. Der Geist des Menschen ist Licht. Der Geist des Menschen ist die Verbindungsstelle, die Schnittstelle zu Gott. Und deshalb sollen wir dieses Herz, diesen Geist in uns behüten, mehr als alles andere. Ich weiß nicht, was du alles behütest. Wie behütest du deinen Geldbeutel? Du passt doch auf und deinen Autoschlüssel, dass du nicht verlierst und vielleicht das Handy oder was weiß ich. Aber noch viel mehr sollen wir unser Herz behüten. Da ist die Basis gelegt für unser Leben. Das Herz ist die Zentrale unseres menschlichen Seins. Ja, es geht nicht um die Pumpe da drin, das nennt sich zwar auch Herz, sondern Herz ist immer das in der Mitte drin, wie beim Salat, das Herzerl. Das Mittlere, das Innere, das Wichtigste. Und das ist beim Menschen der Geist. Und da ist die Quelle, von der wir schöpfen können. Da ist das, was wir brauchen. Da ist die Kraft verborgen. Und es soll nicht verborgen bleiben, es soll geschöpft werden, es soll fließen. Ströme lebendigen Wassers sollen fließen aus uns, sagt Jesus. Und wo kommen die her? Von der Quelle, oder? Jeder Fluss, jeder Bach, jeder Strom muss irgendwo eine Quelle haben. Irgendwo fängt er an. Und dann treffen sich die und werden größer. Und wenn jetzt eine Gemeinde sich trifft und alle haben ihre Quelle so richtig im Betrieb und die treffen sich, was kann es dann werden? Ein Fluss, eine Kraft, eine Power. Das ist das, was wir uns so sehr eigentlich wünschen. Aber der Schlüssel ist im Herzen des Menschen. Und wenn du in einer Not bist, dann musst du gelernt haben, diese Quelle anzuzapfen. Und nicht bloß in der Not, natürlich auch so, aber das ist am wichtigsten. Gut, wird aber dieses Herz durchsäuert mit Lügen und vor allem mit Halbwahrheiten, das sind ja die Gemeinen, ist ein bisschen was Wahres dran, aber ist auch ein bisschen was nicht ganz richtig. Ja, die in der Kirche, die haben auch einen Jesus. Ist das für sie der gleiche Jesus? Kannst du darüber nachdenken? Und was passiert, wenn Sauerteig durchdringt? Wenn Sauerteig anfängt, diesen Geist des Menschen, dieses Herz zu durchsäuern? Dann kommt das, was in Input reingegangen ist, durch den Output wieder raus. Dann hat Liebe, Gnade und Wahrheit bloß noch so ein kleines Eck, nicht mehr viel Platz. Und dann ist Stolz, Habsucht, Egoismus, Eifersucht und sogar Hass das, was die Oberhand gewinnt. Und das ist ganz ungut. Das schadet dir, das schadet deiner Umgebung, deinem Geist natürlich sowieso, deiner Beziehung zu Gott. Und deshalb hüte dich vor diesem ganzen Zeug. Das andere, es ist wie ein Wurzelwerk, breitet sich das aus. Oder neudeutsch vielleicht wie ein Computervirus, der sich da so reinschleicht in die ganzen Abläufe und Programme. Und dann wird das Herz blind und taub und stumpf und hart und leblos, sozusagen auf Standby. Der Mensch läuft noch ein bisschen so dahin und irgendwann geht ihm der Saft aus. Aber das echte christliche Leben, das tankt jeden Tag neu, das zapft jeden Tag die Quelle an und lässt die Quelle nicht versiegen, sondern sie lässt sie sprudeln. Und es musst du unbedingt wissen, dass diese Quelle in dir ist. Wenn so viele Christen laufen umher, oh, der Gott, was macht er denn? Der macht nichts, der hilft mir nicht, wo ist er denn? Wo ist er? Innen, nicht oben. Und wo du hingehst, ist er mit dabei. Aber er muss aktiviert sein. Um als Christ wirklich erfolgreich leben zu können, und Erfolg meine ich nicht den Erfolg, den die Welt als Maßstab legt. Das ist eine andere Maßstäbe für uns und die Welt. Aber als Christ erfolgreich zu leben, da brauchst du einen erleuchteten Geist. Du brauchst einen lebendigen, aktiven Geist, wo die Quelle sprudelt, weil du einfach die Dinge sehen kannst im Geist, was Sache ist und wo es lang geht, wo es nicht lang geht, wo der Feind steht und was zu tun und zu lassen ist. Einfach um geistlich zu sehen, zu hören oder einfach bloß zu empfinden. Das merkst du einfach, jetzt passt irgendwas nicht, irgendwas stimmt nicht. Und dann kannst du beten und sagen, Herr, was ist jetzt los, wo geht's lang? Denn wir sollen im Leben herrschen durch Christus in uns und nicht beherrscht werden von dem da draußen herum. Jesus sagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht. Könnt ihr nachlesen, Johannes 9,5. Kapitel vorher sagt er, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und das wollen wir doch, oder? Wir wollen doch nicht in der Finsternis wandeln und von einem Stolperstein zum anderen stürzen, sondern ihm nachfolgen, dann werden wir Licht haben, weil er unser Licht ist. Und dann geht Jesus noch einen Schritt weiter und sagt, ihr seid das Licht der Welt, weil er in uns ist. Und wenn wir Licht sind, dann müssen wir zwangsläufig was sehen, oder? Weil Licht hat immer was mit Sehen zu tun. Es gibt nicht recht viele andere Gründe, für das, dass ein Licht da ist. Gibt schon, aber hauptsächlich geht es um Sehen mit Licht. Man kann mit Licht auch Nachrichten übermitteln, ja? Man kann mit Licht auch was mit Laser was schneiden, es ist wieder was anderes. Aber uns geht es um das Licht, dass wir sehen, was in der geistlichen Welt um uns herum los ist. Oder dass einfach Licht von uns strahlt und die finsteren Mächte zurückweichen, weil die wollen ja das Licht nicht. Denen ist es furchtbar unangenehm. Kommt schon wieder so ein Strahler vorbei sozusagen. Müssen wir zurückweichen, weil es ist für uns, es blendet uns, das ist unangenehm. Unsere bösen Werke werden plötzlich sichtbar. Das wollen wir ja nicht, wir wollen es ja im Verborgenen tun. So reagiert der Teufel oder seine Dämonen, wenn du Licht bist und auftrittst. Als Jesus bei dem besessenen Gerasener ankam, hat er noch gar nichts gesagt. Dann sind die Dämonen schon los. Oh, was willst du denn hier, Jesus? Willst du uns schon vor der Zeit quälen? Der hat noch nicht einmal was gesagt. Warum? Weil Licht gekommen ist. Und er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Jesus lehrte auch, wenn ein Blinder einen Blinden leitet, so werden beide in eine Grube fallen. Stimmt. Wenn eine Grube kommt, das Fatale an der ganzen Sache ist, dass viele Blinden sich jemanden aussuchen und dann hängen sie sich dran und meinen, der sieht was. Und weil sie ja selber nichts sehen, merken sie ja nicht, dass der auch nichts sieht. Im Natürlichen, das sagen, die sind doch bescheuert. Und im Geistlichen machen sie es so. Da folgt ein Blinder einem anderen Blinden, ganze Ketten hängen zusammen. Und dann kommt die große Grube. Oh, was ist jetzt passiert? Und ich sage, folge nicht einem Blinden. Das führt unweigerlich ins Chaos. Wenn du schon jemanden folgst, dann such dir wenigstens einen Sehenden und lerne von dem zu sehen. Denn du sollst als Christ ein Sehender sein. Du musst dich selber fragen, bin ich wirklich sehend? Oder bloß ein bisschen sehend? Ist ja schon mal gut und es kann aber besser werden. Oder wem folge ich nach? Sieht der oder ist der vielleicht auch stockblind wie ich? Oder sehe ich vielleicht sogar mehr wie der? Das gibt es auch. Es gibt Leute, die sehen, aber weil es ja immer schon so war, das ist ja schließlich der Pastor oder der Pfarrer oder sonst irgendein Wissender, dem muss man ja nachfolgen. Sie sehen aber eigentlich, das ist nicht richtig. Ja, aber es ist ja bequemer, jemanden nachzufolgen und dann regt sich keiner auf und keiner schaut mich schief an. Aber es ist dann wurscht, wenn du in der Grube liegst. Ob dich dann schauen sie alle schief an in der Grube. Da schaust du auch schief. Also, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn das Licht da ist, dann werden wir auch was sehen. Also prüfe, wem du folgst. Du kannst einer Lehrmeinung folgen. Du kannst irgendeinem Kirchenführer folgen. Du kannst einer Tradition folgen. Oder einfach bloß der Gesellschaft oder dem Zeitgeist, das was halt gerade modern ist, das machen wir ja sozusagen. Das sind alles solche Dinge, denen man folgen kann und oft merken sie es nicht einmal. Das ist das Schlimme an der ganzen Sache. Dann tauchen Probleme auf im Leben und Probleme und Probleme und wieder noch Probleme. Und warum bloß? Und ja, vielleicht will der Herr ja das so. Vielleicht muss ich ja was draus lernen. Aber was wissen sie nicht, weil sie meinen ja, wir machen alles richtig. Manchmal muss man sich Zeit nehmen und mal wieder alles so in Frage stellen. Was läuft denn eigentlich in meinem Leben so ab? Warum ist dieses oder jenes so und so? Oder was kann ich ändern dran? Es gibt Dinge, die kann man verändern. Es gibt Dinge, die kann man nicht verändern. Da kann man aber beten, dass sie sich verändern. Aber meistens macht man es so, dass man die Dinge, die man eigentlich verändern sollte, nicht verändern will, dann betet man lieber. Aber das sind Dinge, wo der Herr sagt, da bist du zuständig zu verändern. Andere Dinge, die mache ich, wenn du mich bittest. Müssen wir ein bisschen auseinanderhalten. Aber es ist lebenswichtig, das entscheidet das Ziel letztendlich, wo du hinkommst. Weil du wirst immer dahin kommen, wo du dem du nachfolgst. Ja? Wie ich mir vor x Jahren gesagt habe, wenn du jemanden nachfährst und plötzlich hält er an und du steigst aus, warum fährst du jetzt nicht mehr weiter? Und sagt er, weil ich in meiner Garage stehe. Also bist du vor dem seiner Garage und nicht bei dir zu Hause. Also folge deinem Weg. Geh deinen Weg und nicht irgendjemanden einfach blindlings hinterher. Folge dem Licht des Wortes. Der Psalmist sagt uns, das Wort ist unseres Fußes Leuchte. Was will er damit sagen? Folge dem, was das Wort sagt, da wirst du sicher einen Schritt nach den anderen tun können. Ja, denn diese Leuchte ist eine Leuchte, die dir die nächsten paar Schritte vielleicht, oder vielleicht bloß einen Schritt ausleuchtet. Aber wenn du den einen gegangen bist, dann leuchtet dir diese Leuchte den nächsten. Ja, warte nicht auf ein Flutlicht, das dir schon die nächsten 200 Meter ausleuchtet, dass du schauen kannst, was kommt denn da hin, sondern geh einen Schritt nach dem anderen. Das ist deine Leuchte. Zu der Zeit, als man die Bibel schrieb, gab es auch kein Flutlicht. Höchstens eine Laterne. Und eine Laterne leuchtet einfach bloß ein kleines bisschen. Vergleich es mal so. Das andere ist im Glauben wandeln. Dass nach dem nächsten Schritt der nächste ausgeleuchtet wird, weil Gott das Licht dazu gibt. Jesus sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Folge Jesus nach und du hast Licht. Folge Jesus nach und du wirst nicht stolpern, du wirst nicht in die Grube gehen, weil Jesus den Weg kennt, weil Jesus noch mehr, er ist sogar der Weg. Denk über deinen Weg nach. Mach nicht weiter, weil du so gewohnt bist. Manche Dinge muss man irgendwann anders machen. Jesus nachfolgen bedeutet, das zu befolgen, was er gesagt hat. Ja, viele stellen sich Jesus nachfolgen furchtbar schwer vor, weil er ist ja schließlich nicht da. Es war früher einfach, da war er ja da und da sind die Jünger mit Jesus einfach mitgezogen. Und so stellen sich die Leute vor, Jesus nachzufolgen. Heutzutage geht es nicht mehr so. Heutzutage haben wir ein Buch, wo drin steht, was Jesus gelehrt hat. Und dem sollen wir folgen. Nach dem sollen wir handeln. Und nach dem, was er gesagt hat, was nichts ist, sollen wir auch nicht handeln. Wer ihm nicht folgt, hat nicht dieses Licht. Wer ihm folgt, wird dieses Licht haben. Wir haben schon einige Christen in die Grube fallen sehen. Und es ist nicht schön, damit zuzuschauen. Und dann soll man wir plötzlich Lösungen ganz schnell aus dem Ärmel schütteln. Ja, Hilfe, 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 Hilfe. Warum jetzt das? Man kann schon wieder helfen und wieder jemanden rausziehen aus der Grube. Und man muss auch immer wieder aufpassen, dass man selber nicht reinfällt. Das ist ja klar. Aber besser ist, zuerst nicht reinfallen, als wieder rausgezogen zu werden. Bloß wenn über längeren Zeitraum hinweg Dinge gemacht werden, die einfach nicht Jesus nachfolgen, heißen, dann ist auch nicht innerhalb von 3 Minuten nach einem Gebet wieder alles in Ordnung. Da heißt es erst einmal wieder rückwärts. Wieder ummodeln die ganze Sache. Gut. Wenn du von neuem geboren bist und wenn du sogar mit Heiligen Geist erfüllt bist, dann solltest du ein Sehender sein. Zumindest ein bisschen. Ja? Und vielleicht sogar mal ein bisschen mehr. Du hast in jedem Fall die ganze Grundvoraussetzung dazu. Durch die Wiedergeburt und den Heiligen Geist hast du die Voraussetzungen. Das musst du wissen, dann kann dir der Teufel nicht gleich wieder sagen, ja, bei dir geht es nicht. Bei dir geht es schon. Weil du eine neue Schöpfung in Christus Jesus bist. Weil dein Geist von neuem geboren wurde und wieder mit Gott, mit dem Licht in Verbindung ist. Und überhaupt sagt die Bibel, dass der Geist des Menschen eine Leuchte des Herrn ist. Sprüche 20, 27. Dein Geist ist eine Leuchte. Und wenn dein Geist von neuem geboren ist, ist diese Leuchte eingeschaltet. So, Grundvoraussetzung. Du hast das Zeug dazu. Lass dir das nicht rauben. Der Sauerteig aber versucht, diese Lampe vielleicht mit Ruß oder mit schwarzer Farbe und mit Dreck voll zu machen, dass die bloß innen drin leuchtet, aber nicht das Licht raus kann. Oder wie Jesus sagt, stell dein Licht doch nicht unter den Scheffel, sondern oben drauf, damit es leuchtet. Hat sich Jesus gekümmert ums Licht im Haus? Nein, er meint unser geistliches Licht. Wir sollen es oben hinstellen. Lass dich nicht deine Lampe auslöschen oder zuschütten oder verschmutzen oder sonst was. Es gibt halt in der Welt einfach so viel Zeug. Wenn du bloß mal den ganzen Esoterik-Bereich anschaust. Halbwahrheiten jede Menge, so ähnlich und doch einfach Sauerteig und doch Schmutz und doch Finsternis. Psychologen und Theologen und alle wollen was sagen und sprechen im Fernsehen und schreiben Zeitschriften und Bücher. Und die anderen sagen, naja, der Pfarrer wird schon wissen. Was magst du aber, wenn er es nicht weiß? Dann kann man zumindest sagen, der ist schuld. Oder viele sagen dann, ja, mein, wir haben es halt in der Schule so gelernt, können wir auch nichts dafür. Eine Lüge. Haben wir schon was dafür? Also man muss ja nicht immer alles bei dem bleiben, was wir in der Schule gelernt haben. Es wird ja immer wieder mal was Neues erfunden. Stimmt's? Und so ist es auch mit geistlichen Dingen. Man muss nicht bei dem bleiben. Und jeder kann sich eine Bibel kaufen und jeder hat ja in der Schule lesen gelernt. Und wer lesen kann, der ist eigentlich schon aus dieser Ausrede rausgeschossen. Okay, schenke nicht den Lügen Aufmerksamkeit und stimme ihnen schon gar nicht zu. Das ist ja noch das Schlimmere, weil in dem Moment, wo du einer Lüge zustimmst von innen her und sagst, ja, das hört sich jetzt auch nicht schlecht an. Das könnte ja vielleicht was sein. In dem Moment hast du da Ja dazu gegeben. In dem Moment zieht das Zeug ein. Türe schließen. Lass diese Lügen, diesen Sauerteig aus deinem Herzen draußen. Geh keine faulen Kompromisse ein, um des lieben Friedens willen und damit man nicht dich vielleicht kritisiert oder blöd anmacht, sondern bleib, ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Alles andere ist vom Bösen. Alles andere ist Sauerteig, ist Heuchelei und schadet dir persönlich. Wenn der Paulus schreibt, und gebt dem Teufel keinen Raum, was meint er damit? Ein Raum, irgendein Zimmer oder ein Hotel? Keinen Platz mit seinen Lügen in deinem Herzen und in deinem Denken. Da soll er keinen Raum finden. Die Wahrheit bringt das Licht hervor. Die Lüge ist sonst nichts als Finsternis. Wenn du der Lüge weiterhin glaubst, wirst du oder bleibst du blind. Wenn du die Wahrheit aufnimmst und der Wahrheit Glauben schenkst, das ist ja das Zweite da, eine Wahrheit zu lesen, zu hören, ist eine Sache. Die Wahrheit aber dann zu glauben und sich dann auch auszurichten, das ist das Wichtige an der ganzen Sache. Das ist Licht einschalten. Das ist, wie wenn du auf eine Birne, Glühbirne Strom drauf gibst. Hast du schon mal eine Glühbirne in einen finsteren Raum gelegt und hast gesagt, jetzt müsste da drin eigentlich hell werden? Da geht gar nichts. Machst du aber Strom drauf, Fassung reindrehen, dann wird es plötzlich hell. Ohne Energie, ohne diesen Strom ist nichts. Ohne das Licht des Wortes wird es auch nichts. Ja, da kannst du jeden Sonntag in deine Kirche gehen. Dann wird es nichts, weil ohne Strom Lampe nicht brennt und weil ohne das Wort der Wahrheit dein Geist nicht erleuchtet wird. Der Weg der Gottlosen ist wie das Dunkel. Sie erkennen nicht, worüber sie stürzen, schreibt uns der Schreiber der Sprüche. Und dann sagt er, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung oder Medizin für ihr ganzes Fleisch, für den ganzen Leib. Mein Sohn und meine Tochter, sagt der Herr, auf meine Worte achte, neige meinen Reden dein Ohr zu und dann bewahre diese Worte im Inneren deines Herzens. Pflanze dieses Wort ein, es gibt dir Licht, es gibt dir Kraft, es bringt die Quelle zum Sprudeln, es ist einfach so. Genauso wie der Sauerteig, der Pharisäer, das Gegenteil bewirkt, so bewirkt Gottes Wort das Gute. Suche diese Wahrheit. Suche sie. Hast du schon mal so richtig gesucht? Gegraben im Wort, das Wort Gottes durchsuchen, nach Antworten für diese Sache, wo du vielleicht hängst oder stehst. Und solange, bis du eine ansprechende, eine richtige Antwort von Gott kriegst. Nicht 5 Minuten vorher aufhören. Suche bis zur Antwort. Ich weiß, dass es so viele Dinge gibt, die man auch noch tun muss. Und mit dem kämpfen wir auch. Das ist noch zu tun, das ist noch zu tun, das ist noch zu tun. Und. Und es ist das Umkämpfteste, die Bibel zu lesen für den Christen. Weil in dem Moment, wo dieses Wort in dir Offenbarung wird und du die Antwort von Gott bekommen hast, die Finsternis zurückweichen muss. Aber suche. Suche im Wort. Suche Gott im Wort. Manche meinen, wenn sie Gott suchen, dann müssen sie irgendeinen Weg gehen. Wie nennt sich das Neueste jetzt? Den Thomasweg. Dann finden sie Gott, wenn sie den Thomasweg, es gibt überall Thomaswege oder wie die heißen. Wie? Jakobswege, ja, der Jakob ist. Ah. Ist ja egal, wie sie der Weg nennen, das hilft sowieso nicht. Die finden weder einen Thomas noch einen Jakob und Gott auch nicht. Aber es klingt gut. Dann schreiben wir noch fleißig ein Buch drüber, wie es war, und dann verdienen wir ein Geld. Naja. Und der Thomas war doch der bis auf Indien gegangen ist, haben wir mal gehört. Der Apostel. Gut. Du lernst dadurch deinen Herrn Jesus und deinen Vater Gott persönlich besser kennen. Wie willst du denn kennenlernen, wenn du nicht mit ihm Zeit verbringst? Wenn du nicht weißt, was er denkt und was er sagt und wie er ist? Suche ihn, finde ihn, erkenne ihn und es wächst, damit wächst dein Glaube, da wächst dein Vertrauen. Da wird deine Liste im Herzen so lang und die andere Liste der Sorgen und der Probleme wird immer kleiner. Und dann wird das Leben ein bisschen angenehmer. Das heißt nicht, dass es nicht irgendwelche Schwierigkeiten geben kann. Es wird immer wieder mal irgendwas sein, was dich versuchen wird. Aber es kann nicht so lang oder so schnell dein Herz erreichen. Jesus ist unser Vorbild, wie man als Christ lebt, wie man geistlich wandelt, wie man geistlich sieht. Da gibt es ein wunderbares Beispiel, denn Jesus sah schon, was in den Menschen los war. Er sah einen Menschen und wusste, was der dachte. Der hat ihn kennt, ohne dass der einen Ton von sich gegeben hat. Zum Beispiel heißt es im Johannes 1,47, Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm, siehe, wahrhaftig, ein Israelit, in dem kein Trug ist. Ja, woher weiß der das? Der Geist in ihm, das Licht in ihm, hat es ihm einfach offenbart. Wenn die Pharisäer kamen und wollten ihn versuchen, hier heißt es, wie sie ihn bei einem Ausspruch fangen könnten, also sie haben ihn provoziert und die wollten dann, dass er irgendwas sagt, was man dann dem Kaiser vielleicht sagen könnte, der hat es gesagt und jetzt muss er umgebracht werden. Und Jesus war ein bisschen schlauer. Ja, nicht, weil er jetzt so viel Grips hatte, sondern er hatte geistliches Sehen, Hören und Empfinden. Da heißt es, also die ihn versuchen, die haben gesagt, sag uns nun, was denkst du, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Dann heißt es, da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er, was versucht ihr mich, ihr Heuchler? Ja, er ist gleich gespannt, aha, so geht der Wind. Zeigt mir eine Steuermünze. Sie überreichten ihm einen Denar und dann sagt er, wessen Bild und Aufschrift ist das? Es ist des Kaisers. Dann gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und als sie das hörten, wunderten sie sich und sie ließen ihn und gingen weg. Wäre Jesus ein Blinder gewesen? Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Vielleicht hat er gesagt, ach, dem Kaiser, dem darf man nichts geben. Steuern braucht man nicht bezahlen. Das Finanzamt, das ist ganz böse. Dann hätten sie ihn angezeigt beim Finanzamt. Der hat gesagt. Zum Beispiel. Ne? Jesus ist einfach ein bisschen schlauer geworden. Und so soll es aber heute immer noch sein. Wenn ein Wolf im Schafspelz in die Gemeinde kommt oder sonst irgendein Irrlehrer oder einer mit einer bösen Absicht, dann sollen wir das kapieren. Erkennen möglichst schnell, bevor der sein zerstörerisches Werk in einer Gemeinde anfängt und vielleicht sogar die Gemeinde sprengt. Und das ist wichtig. Aber nicht einfach. Ja, weil es dann oft so ist, manche Leiter kennen es, andere kennen es nicht. Oder andere Leute, die den vielleicht sympathisch finden und dann geht's los. Was machen wir jetzt? Ich möchte es jetzt nicht ausführen, aber da kannst du vorstellen, was dann los ist. Dann geht es schon los mit Parteiung. Die einen dafür, den und die anderen gegen den. Und den kannst du doch nicht aus. Ja, den kann man nicht raustun. Und pipapo. Naja. Aber an dem sehen wir, dass es wichtig ist oder wäre, dass alle geistlich sehen lernen. Und um dessen Willen ist es wichtig, dass das Herz bewahrt wird vor dem Sauerteig, vor Irrlehren und dem ganzen Zeug. Weil sonst ist es blind und stumpf und taub und keiner merkt, was abgeht und der Teufel fädelt sein Spiel ein und irgendwann macht es Krach. Oh, was ist jetzt passiert? Naja. Noch ein Beispiel geistlichen Sehens, jetzt einmal aus dem Alten Testament. Elisa war es und Elisa hatte einen Diener und eine Stadt wurde von einem feindlichen Heer umringt mit Pferden und Kriegswagen. Und der Diener sagte, Wenn du nachlesen wolltest, 2. König 6,15. Ach, mein Herr, was sollen wir tun? Sorge, oh je, schau dir das an. Jetzt wird die Stadt gleich kaputt geschlagen, die werden es niederbrennen, die werden alle vernichten. Oh je, diese vielen Kriegswagen und Pferde, und was wird jetzt passieren? Das war das, was der Diener sagte. Dann sagte Elisa, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Wahrscheinlich hat sich der Diener gedacht, der spinnt. Zahlreicher, das haben wir haben wir zwei. In der Stadt drin sind vielleicht die ganz normalen Leute und da sind die Kriegswagen und Soldaten und Pferde. Aber was ist jetzt der Unterschied? Der Diener sah im Natürlichen und Elisa sah im Geistlichen. Und er sah scheinbar was anderes, als sein Diener sagte. Dann betete Elisa und sagte, Herr, öffne doch seine Augen. Und damit meint er nicht seine natürlichen, weil mit den natürlichen hat er viel genug gesehen. Schlimm. Öffne doch seine Augen, dass er sieht, Herr. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Gottes Heer war anwesend. Engel über Engel über Engel. Feurige Pferde habe ich das hier genannt. Wie die dann genau ausgeschaut haben, und weiß ich nicht, ist auch zweitrangig. Aber das Schöne war, dass dieses feurige Kriegsheer von Gott die ganzen anderen menschlichen, weltlichen Soldaten mit Blindheit geschlagen haben. Nicht mit, dass sie nicht mehr mit den Augen gesehen haben, sondern sie waren ein bisschen blöd. Sie sind plötzlich ganz woanders hin. Sie sind, pass auf, Elisa sagt ihnen, das ist nicht der Weg und das ist nicht die Stadt. Sozusagen, ihr seid ganz am falschen Platz, die Stadt sollt ihr gar nicht einnehmen. Folgt mir, ich will euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und die waren, durch das, dass sie mit Blindheit geschlagen worden sind, sind einfach mit Elisa mitgegangen nach Samaria. Und haben die Stadt, die sie eigentlich jetzt einnehmen wollten, sozusagen vergessen. Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sagte Elisa, Herr, öffne die Augen dieser Männer, dass sie sehen. Da öffnete der Herr ihre Augen und sie sahen und siehe, sie waren mitten in Samaria. Und da wollten sie eigentlich gar nicht hin. Also Gott hat manchmal komische Wege. Aber auf das geht es ja nicht. Es geht ja dahin, dass wir geistlich sehen sollen, was passiert. Was jetzt los ist. Gott öffnete die Augen des Dieners, dass er dasselbe sehen konnte, das Elisa schon lange gesehen hatte. Und dann hat er die anderen ihre Augen verschlossen, dass sie mit Dummheit geschlagen wurden und in eine ganz andere Stadt gegangen sind. Aber Elisa sah es einfach. Und das ist das, was uns, für uns wichtig ist. Und deshalb hat er sich nicht gesorgt. Der Diener hatte Sorgen. Oh, was wird jetzt passieren? Schau dir das bloß an. Ach, mein Herr, was sollen wir tun? Er hatte keine Antwort, er hatte keine Lösung. Zumindest hat er noch gesagt zum Elisa, hast du vielleicht eine Idee? Ne? Herr, was sollen wir tun? Was tun wir denn? Gott hat eingegriffen. Es ist Gott. Und es ist unser Gott. Derselbe, der damals ist deiner. Es gibt für alles einen Ausweg. Gott hat für jede Sache, für jedes Problem, für jede Not einen Ausweg geschaffen. Die Frage ist, ob man sehen. Und Sauerteig zerstört die Fähigkeit, diese Wege, diese geistlichen Dinge zu sehen. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Vielleicht ist dieser Vers jetzt Offenbarung. Weil Wahrheit uns Licht gibt, deshalb können wir in die Freiheit gehen. Wenn man liest, ist so, ja, wie werden wir die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Eigentlich bin ich aber hinten und vorne frei. Ich gebe es bloß nicht zu. Sozusagen, die Wahrheit bringt Licht und das Licht gibt den Weg vor und dieser Weg führt in die Freiheit. Im Vers vorher sagt Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Viele wollen zwar die Wahrheit erkennen, aber sie wollen nicht in seinem Wort bleiben. Fülle dich mit dem Wort und fülle dich mit dem Geist. Das sind zwei Dinge, gehören zusammen, ist absolut überlebenswichtig. Wie der Paulus sagt, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Ja, nicht gebt dem Teufel keinen Raum, sondern gebt den Raum in eurem Herzen dem Wort. Und dann sagt Jesus, glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Sie werden Licht haben, dessen Herz nicht durchsäuert ist mit Lüge, Irrtum und Sorge und Mist und Zeug. Sie werden Licht haben. Und da höre ich jetzt auf, ich sehe schon fast fertig dieses Thema. Es ist viel, es ist auch viel, viel nachzudenken und es ist viel zu tun. Packen wir es an und werden wir mehr sehend als je zuvor. Und dann macht die Wahrheit wirklich frei. Amen.